ich bin sehr froh, dass Hans-Peter Haselsteiner sich bereit erklärt hat, diese Generalvollmacht wieder zu übernehmen und mir wirklich mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Aber alle Management-Meetings finden ohne ihn statt und er stimmt sich wirklich nur mit mir ab. Das ist super für mich.
Der Trend CEO Podcast.
Wirtschaftspersönlichkeiten im Gespräch über Gott und die Welt und das Geld. Herzlich willkommen zum Trend CEO Podcast. Heute zu Gast im Trend Studio ist Stefan Kartuch-Wil, Vorstandsvorsitzender der Strabag, des größten österreichischen Baukonzerns. Guten Tag, Herr Kartuch-Wil.
Hallo.
Das Gespräch mit Herrn Kartuch-Wil führen meine Kollegin Selina Teichmann.
Hallo auch von meiner Seite.
Sie wird sich vor allem auf Nachhaltigkeitsthemen konzentrieren und ich, mein Name ist Bernhard Ecker. Herr Kartuch-Wil, Sie haben eben gesagt, es ist Ihr erster Podcast überhaupt. Es ist vieles zum ersten Mal überhaupt in Ihrem neuen Job. Als Sie das Jahr 2025 vielleicht mit einem Straußwalzer begonnen haben, hatten Sie wohl nicht im Hinterkopf, dass Sie wenige Wochen später Vorstandsvorsitzender der Strabag sein würden. Dann starb am 17. Jänner plötzlich Strabag-CEO Clemens Haselsteiner mit 44 Jahren und am 19. Februar waren Sie der Chef. Wie lange hat es gedauert von der Sekunde, in der Sie in die engere Wahl kamen oder einfach Kandidat waren, bis zum Moment, wo Sie gesagt haben, ja, ich mach's?
Also die Zeit war wahrscheinlich deutlich kürzer, als Sie das jetzt erwarten würden. Ich hatte Gespräche mit dem Aufsichtsrat und mit den Kernaktionären, also mit Hans-Peter Haselsteiner in persona. Und ich habe dann relativ schnell zugesagt, also es waren kurze Bedenkzeit natürlich war dabei. Aber im Endeffekt habe ich bis jetzt jede Position, die mir bei der Strabag angeboten worden ist, angenommen, weil ich immer davon ausgegangen bin, dass sich das irgendwer überlegt hat, meine Leistungen der letzten Jahre gesehen hat und mir das irgendwo zutraut. Und das habe ich dann übernommen und habe das auch bei dieser Aufgabe so gehalten.
Das ist ein Konzern mit 86.000 Mitarbeitenden, 52.000 davon in Deutschland und Österreich, in weltweit über 50 Ländern. Das ist im Vergleich zu Ihrem vorigen Job, Sie waren Zentralbereichsleiter mit etwas mehr als 3.000 Mitarbeitern, ja wie ein Sprung von der, Entschuldigung, Kreisliga in die Europa League. Kann man da schlafen ruhig in den ersten Tagen, bevor man antritt, nachdem man angetreten ist?
Ich schlafe immer noch gut, anders wäre das auch nicht möglich. Also Sie haben recht, meine vorige Position, das waren circa 3.000 Menschen, aber auch in 20 Ländern. Und damit kenne ich natürlich die Organisation sehr gut und auch das Management vor Ort sehr gut. Was man nicht vergessen darf, ich bin in dieser Funktion nicht allein. Also ich bin natürlich mit meinen Vorstandskollegen gemeinsam verantwortlich. Die sind alle schon sehr lange in dieser Funktion tätig. Und wir haben das generell in unserem Konzern gesehen mit dem Verlust von Clemens Haselsteiner, sind wir als Konzern natürlich noch ein bisschen enger zusammengerückt. Und dieser Beistand, den ich da auch von allen Personen bekomme, der hat mir natürlich extrem geholfen in den ersten Tagen, sowieso in den ersten Wochen. Aber es ist immer noch so und ich werde immer noch bestens unterstützt von meinen Kolleginnen und Kollegen.
Zu dieser außerordentlichen Situation, in der Sie eingetreten sind, werden wir ohnehin noch kommen. Davor aber noch etwas zur Strabag, die ich schon lange begleite. Hans-Peter Haselsteiner hatte immer diese Tausendfüßler-Strategie ausgegeben, also ein Unternehmen, das, wenn auch einmal 100 Füße lahmen sollten, noch immer 900 hat, die sehr gut funktionieren und insofern ein unglaublich komplexes Ausgleichssystem eigentlich darstellt. Nun sind wir in einer Situation, wo es eine Menge Chancen rundherum gibt, von Australien bis Deutschland, wo es eine Menge große Aufgaben zu stemmen gibt. Ich sage nur die Dekarbonisierung, die sich auch Clemens Haselsteiner als prioritäres Ziel gesetzt hat. Es gibt eine Welt mit erhöhten Kriegsrisiken und über all dem schwebt ja bei der Strabag seit Jahren eigentlich auch noch immer dieses Damoklesschwert des russischen Mit-Eigentümers Oleg Deripaska. Da gibt es noch Dinge zu klären und zu lösen, bis sie überhaupt sozusagen dieses Schwert über sich wegbaumeln sehen oder wegplatziert sehen. Wo fängt man da an, wenn es ums Priorisieren geht, bei all dieser Gemengelage von wirklich extrem komplexen Themen?
Also grundsätzlich haben Sie recht, das ist ein absolutes Erfolgsrezept der Strabag, dieses Tausendfüßlerprinzip, das wir schon seit vielen Jahren leben. Wir versuchen in Länder zu diversifizieren und auch in Themen. Aktuell ist es so, wir haben vor 2 Jahren gemeinsam eine Strategie 2030 erarbeitet, um genau diesen Fokus gemeinsam zu setzen. Da haben wir uns vorgenommen, dass wir in Themen der Energiewirtschaft und in Themen der Kreislaufwirtschaft uns verstärken wollen. Und das machen wir sehr konzentriert. Und auch ein paar Länder haben wir uns vorgenommen und auch dort sind wir schon erfolgreich bei Akquisitionen gewesen.
Eine Frage, die ich mit Ihrem Vorgänger nämlich oft diskutiert habe, war, hindert Sie die Deripaska-Situation daran, dass Sie Ihre Kräfte in Auslandsmärkten beispielsweise voll entfalten? Das ist ja ein gewisses Risiko, wenn man einen russischen Miteigentümer hat.
Also es ist richtig. Grundsätzlich einen sanktionierten Shareholder zu haben, ist grundsätzlich nicht gut. Vor allem in Ländern wie UK, wie Amerika, auch wie Australien. Und wir haben immer wieder Erklärungsnot, um hier ein klares Bild zu schaffen. Wir versuchen das aber sehr transparent. Wir haben ja auch beim Ausbruch des Krieges sehr klare Entscheidungen getroffen. Wir haben gesagt, wir verlassen Russland und haben das in Folge auch gemacht. Und so versuchen wir natürlich einfach transparent mit der Sache umzugehen. Aber es ist immer wieder Erklärung notwendig und bei manchen Aufträgen kommen wir einfach nicht zum Zug, weil es dann heißt, nein, das Erklärung ist schön, aber Fakten sprechen was anderes. Aber es ist nicht so schlimm, wie man an unserem Ergebnis sehen kann.
Sie haben mit Hans-Peter Haselsteiner die, ich sage, personifizierte Strabag-Legende an Ihrer Seite als Generalbevollmächtigter. Ist das de facto eine Art Doppelspitze?
Also so kann man das nicht sehen. Also ich bin sehr froh, dass Hans-Peter Haselsteiner sich bereit erklärt hat, diese Generalvollmacht wieder zu übernehmen und mir wirklich mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Aber alle Management-Meetings finden ohne ihn statt und er stimmt sich wirklich nur mit mir ab. Das ist super für mich, muss ich ganz klar sagen. Er hat eine unglaubliche Erfahrung, was die Strabag betrifft, was natürlich auch die Märkte betrifft, was diese ganzen Situationen betrifft, in die ich jetzt komme. Und das ist super, mit so einer Persönlichkeit sich abstimmen zu können.
In welchen Situationen ist es Ihnen denn ein besonderes Anliegen, dieses zur Seite stehen zu nützen?
Naja, bei allen weitreichenden Entscheidungen. Ich sage, es werden bei uns täglich Entscheidungen getroffen, bei denen ich mir grundsätzlich leicht tue, weil ich das gewohnt war, dass solche Themen kommen. Aber wenn es um Firmenkäufe gibt, um neue Länder, wo wir vielleicht Fuß fassen wollen, dann ist es einfach super, wenn man sich mit ihm abstimmen kann, weil er das Land kennt, weil er beteiligte Personen kennt, weil er auch dann weiß, wie diese Integration zu laufen hat, was man Rücksicht nehmen muss. Also das ist einfach super, wenn man sich da diesen Rat holen kann. Und was wirklich sehr schön ist, bei ihm, es ist wirklich ein Rat. Und wenn man es dann anders macht, dann ist das auch in Ordnung für ihn. Und das ist eine schöne Sache und positiv für mich.
Sie haben bereits angesprochen, dass das Unternehmen enger zusammengerückt ist rund um die sehr herausfordernde Situation des überraschenden Todes. Wie geht es dem Unternehmen denn emotional jetzt und wie ist es Ihnen ergangen in dieser Situation, die sich natürlich nicht nach Lehrbuch managen lässt, die Führung eines Unternehmens zu übernehmen?
Also grundsätzlich ist uns allen bewusst, wir sind ein börsennotierter Großkonzern. Das heißt, es war uns allen klar, dass es weitergehen muss. Wir haben die Verantwortung für unsere Mitarbeiterinnen, für unsere Mitarbeiter. Wir haben unsere Verantwortung gegenüber den Auftraggebern und am Ende des Tages gegenüber den Aktionärinnen und Aktionären. Das heißt, das war klar, dass es weitergehen muss. Und ich denke, auch mit der Entscheidung, dass ich diese Rolle übernommen habe, ein langjähriger Strabag-Mitarbeiter, der sehr viele Menschen im Konzern kennt und die auch mich kennen, hat dazu geführt, dass wir gemeinsam stark aus der Situation herauskommen und gemeinsam weitermachen.
Würden Sie sagen, dass Sie jetzt schon aus dieser Situation heraus sind?
Ich habe versprochen, keine kurzen Antworten zu geben, also antworte ich nicht mit Nein. Natürlich werde ich noch einige erste Male haben und die sind schon challenging und ich stelle mich aber natürlich dieser Herausforderung. Mir ist aber klar, dass ich, wie ich diese Verantwortung übernommen habe, solche Situationen haben werde, aber natürlich werde ich noch lernen müssen und habe aber mit dem Hans-Peter Haselsteiner, habe mit dem Thomas Biertl Ratgeber zur Seite, die mir einfach helfen und mich da bestmöglich unterstützen.
Sie sind 2 Wochen vor der neuen schwarz-rot-pinken Regierung gestartet, wenn ich das richtig im Kopf habe. Macht diese Regierung im Sinne ihrer Branche, im Sinne der Konjunkturbelebung das Richtige? Oder wo muss man gegebenenfalls nachschärfen, damit man die manchmal ja etwas gefesselten Kräfte hier entfesseln kann?
Also grundsätzlich denke ich, jede Regierung hätte es schwer gehabt, ne, mit einem Budgetdefizit zu starten, ist nicht einfach. Was wir aber auch in unseren Nachbarländern sehen, ist, dass gerade Infrastrukturarbeiten notwendig haben, um dann nicht in eine Situation zu kommen, die wir jetzt gerade in Deutschland vorfinden, wo einfach zu wenig Instandhaltung gemacht worden ist und dann die Infrastruktur wirklich in schlechtem Zustand ist und noch viel mehr Geld fordert, um wieder ordentlich zu funktionieren. Ich denke, das, was wir bis jetzt gehört haben, ist in der Situation in Ordnung. Es ist natürlich jetzt abzuwarten, wie dieses Geld, das sowohl bei der Infrastruktur als auch beim Schienennetz versprochen worden ist oder in Aussicht gestellt worden ist, ob das auch wirklich ankommt. Was der Bundesminister Hanke auch gesagt hat, ist, dass er auf die Planbarkeit für Firmen Rücksicht nehmen wird. Auch das ist sehr, sehr wichtig für uns, weil wir natürlich vor großen Investitionen stehen und dann klar ist, wir können das nur übernehmen, wenn wir wissen, in welche Richtung die Aufträge gehen und vor allem die Voraussetzungen für die Aufträge.
Ihr Vorgänger Clemens Haselsteiner hatte in seinem letzten großen Trend-Interview, das war im Herbst nach den Wahlen, eine Art grünes Konjunkturpaket gefordert. Völlig eigentlich gegen die Stimmen der Interessenvertreter aus Industrie, Wirtschaftskammer und so weiter. Mit der Absicht, dass man gerade in so einer Situation auch nochmal als Staat sozusagen investieren sollte, um das Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz in der Bauwirtschaft auch insbesondere voranzutreiben. Das ist ja jetzt nun de facto nicht gekommen. Wäre es dennoch wünschenswert?
Also grundsätzlich, und das sagen wir auch immer, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit muss im Einklang sein. Also dass es nur nachhaltig ist, das wird keine Regierung machen können. Wir sehen das in Deutschland, von den 500 Milliarden Infrastrukturpaket sind 100 Milliarden für Nachhaltigkeit vorgesehen. Also das ist einfach, an die Zukunft zu denken, ist per se immer wichtig. Und das macht die Nachhaltigkeit. Und dass es dann auch wirtschaftlich sein muss, ist auch wieder klar. Also ich denke, es wäre gut, wenn auch die Nachhaltigkeit einen wesentlichen Platz in dem Programm bekommt.
Nun trafen sich gerade letzte Woche im Wirtschaftsministerium politische Vertreter, aber angeblich auch 80 CEOs, um das Thema Industriestrategie voranzutreiben. Waren Sie einer davon eigentlich?
Nein, ich war nicht dabei.
Was erwarten Sie sich von diesen Ansagen einer Industriestrategie, die ja den Standort Österreich im Sinne der Unternehmen auch voranbringen soll, denn überhaupt? Da gibt es viele Überschriften, es gibt noch relativ wenig konkrete Maßnahmen, die daraus kommen könnten. Kann überhaupt nationale Politik in diesem Bereich etwas bewirken?
Was auf jeden Fall wünschenswert ist, dass die Genehmigungsverfahren schnell sind und Planungsverfahren verstärkt werden und beschleunigt werden. Das kann eine Bundesregierung sicher liefern. Und das Zweite ist, und das habe ich vorher schon angesprochen, das ist die Planbarkeit. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel, wenn wir eine Mischanlage investieren, die zum Beispiel einen großen Recyclinganteil fahren kann, dann ist das eine Doppeltrommel. Das Ganze kostet um 50-100% mehr als eine normale Mischanlage. Aber dann muss auch gewährleistet sein, dass wir mit diesem Recyclinganteil dann auch fahren können in Zukunft. Und das ist aktuell noch in jeder Gemeinde unterschiedlich. Und das ist natürlich ein Thema, das muss geregelt werden, weil nur dann können wir solche Investitionen auch großflächig machen. Also eine Mischanlage haben wir in Österreich schon vor vielen Jahren investiert, wo wir bis zu 100% Recyclinganteil fahren können. Das machen wir, um zu testen, um auszuprobieren. Aber wenn man das großflächig umsetzen will, dann muss einfach eine Planbarkeit da sein und es muss sich irgendwann auch wirtschaftlich lohnen.
Das heißt, eine Voraussetzung für eine effiziente Industriestrategie wäre eine Föderalismusreform, wo man sich die Kleinstaaterei und die unterschiedlichen Regelwerke hier ansieht, einer Harmonisierung unterzieht und darauf aufbauend eigentlich erst die politischen Maßnahmen greifen. Jetzt verstehe ich das richtig.
Also das wäre sicher wünschenswert, also dass die Ausschreibungskriterien gleich sind. Ja, also ich gebe Ihnen ein Beispiel eben zu der Recyclingstrategie. Es gibt einen Ansatz, der sagt, es muss möglichst viel recycelt werden. Der andere Ansatz ist, die Mischanlage muss möglichst nahe sein, weil es wird der Transport irgendwie berücksichtigt. Also der CO2-Ausstoß beim Transport der Materialien. Jetzt sind das zwei verschiedene Ansätze. Das eine ist eine große teure Mischanlage zu machen, dann sind die Transportwege ein bisschen länger. Der andere Ansatz wäre, wir bleiben bei den vielen Mischanlagen, die wir haben, die halt alt sind und dafür sind die Transportwege kürzer. Und in eine Richtung muss es gehen, sonst werden wir da keine Planbarkeit schaffen für unsere Investitionen, die absolut notwendig sind.
die Hoffnungen der europäischen Konjunktur ruhen ja stark auf Deutschland, muss man sagen. Sie selbst waren bisher skeptisch in Ihren bisherigen Aussagen, ob das sogenannte Sondervermögen für Infrastruktur in Höhe von 500 Milliarden Euro sich wirklich so schnell auf die Straße oder Schiene oder wo auch immer hin bringen lässt. Warum? Weil Deutschland noch bürokratischer ist als Österreich?
Nein, also grundsätzlich muss man sagen, es ist wunderbar, dass das erkannt worden ist, dass sowohl die Straßen, die Autobahnen, aber auch zum Beispiel die Brücken einen hohen Renovierungsbedarf haben. Das ist schon mal gut, und dass da Geld zur Verfügung gestellt wird, ist auch gut. Die Frage, auf die Sie abzielen, war, was muss jetzt passieren, damit es losgeht? Und das ist einfach noch nicht gesichert, weil das ist ein großer Aufwand. Also es muss die Planung funktionieren, es müssen die Genehmigungen funktionieren. Nur dann wird dieses Infrastrukturpaket auch die volle Wirkung erzielen am Ende des Tages. Und das hoffen wir, dass das so kommt natürlich. Aber da ist noch viel Arbeit notwendig. Und frühestens werden diese Aufträge mit Mitte 26, eher Ende des Jahres 26, auf den Markt kommen.
Ein bisschen sind Sie meiner Frage ausgewichen im Sinn von, ist Deutschland noch bürokratischer als Österreich? Ich höre das sehr oft bei der Ausschreibung von Autobahnabschnitten zum Beispiel, dass hier die Teilabschnitte in Deutschland noch mehr sind und das bürokratische Prozedere möglicherweise sogar komplizierter. Ist das so im Gesamteindruck?
Wenn man jetzt das Positive herausstreichen möchte, also es gibt viele Projekte in Deutschland im Vergleich zu Österreich. Das ist so, und das ist sicher unser Budgetdefizit, dass das gerade etwas hemmt.
Und wenn Sie nicht das Positive jetzt herausstreichen?
Und wenn man das, ich glaube, dass die Genehmigungsverfahren sehr ähnlich sind, und grundsätzlich sehr oft werden manche Genehmigungen etwas verzögert, und man könnte das wahrscheinlich etwas schneller machen. Das wäre auch eine Maßnahme, die für eine Bundesregierung jetzt relativ gut machbar ist, weil das kostet ja kein extra Geld, wenn die Endgenehmigung für Projekte, die schon Tisch liegen, wo die Planung schon abgeschlossen ist, wo alles schon fix ist und dann nur noch auf die Endgenehmigung gewartet wird. Und auch die zieht sich manchmal über mehrere Monate. Also das wäre sehr wünschenswert, wenn das verkürzt wird und wir zum Bauen anfangen können.
Noch zu einem weiteren mittelfristigen Hoffnungsmarkt in Europa, nämlich der Ukraine, wo wir nicht wissen, wann und in welchem Umfang und wie das Prozedere da sein wird. Clemens Haselsteiner war letztes Jahr bei der Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in Berlin. Werden Sie auf der diesjährigen in Rom sein?
Ich glaube, die Einladung kenne ich ehrlich gesagt noch nicht. Wir werden zu dem Thema sehr oft gefragt, werden wir dabei sein beim Wiederaufbau? Wir haben drei ganz klare Punkte genannt. Das eine ist, der Krieg muss nachhaltig zu Ende sein. Die Finanzierung muss klar sein. Last but not least, die Compliance-Regeln müssen entsprechend sein. Weil das war der Grund, warum wir vor ein, zwei Jahre vor dem Krieg die Ukraine verlassen haben. Also wir waren ja schon dort, aber mit unseren Regeln war dort nicht compliant zu arbeiten. Und das ist für uns natürlich eine Voraussetzung, dass wir dort wieder hingehen. Dann werden wir noch schauen müssen, ob wir politisch mit einem russischen Aktionär überhaupt erwünscht sind im Land. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass auch die Märkte rund um die Ukraine bei uns boomen. Also wir, Polen, Rumänien sind bei uns absolute Zukunftsmärkte. Die sind am nächsten der Ukraine. Das heißt, wir müssen aber dann auch schauen, wer wird es am Ende des Tages dort bauen. Weil wir brauchen natürlich Menschen, die dort hingehen und dann auch wirklich die Bauarbeiten durchführen.
Also im Zweifelsfall den polnischen Boom noch ausschöpfen und auskosten, bevor man sich in unberechenbare Abenteuer stürzt, oder?
Ja, wie gesagt, also schauen wir mal, dass die ersten drei Bedingungen erfüllt sind und dann schauen wir weiter, wie schnell das gehen wird wirklich. Aber ja, natürlich, wenn wir im Augenblick in Polen läuft sehr gut, Auftragsbestand ist riesig, viele Projekte am Markt, in Rumänien auch, und dort sind wir sehr, sehr stark vertreten. Also natürlich werden wir diese Aufträge abwickeln und dann werden wir schauen, ob wir mit unseren Regeln in der Ukraine arbeiten können.
Sprechen wir ein wenig über die Zukunft des Unternehmens. Letzte Woche ist Ihr Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2024 erschienen, und da ist einerseits Nachhaltigkeit ein großes Thema. Sie haben ja den Work-on-Progress-Transformationsprozess gestartet. Also Ihr Vorgänger hat den gestartet und den werden Sie auch weiterhin vorantreiben. Bevor wir uns nun mit Nachhaltigkeit befassen, möchte ich noch auf Diversität eingehen. Die Frauenquote in Ihrem Unternehmen, die liegt laut Bericht bei 20%, also knapp 20%, und im Konzernmanagement liegt der Anteil nur bei 10,7%. Wo ist denn in Ihren Augen der Plafond?
Also über eine konkrete Plafondzahl zu sprechen, ist natürlich schwierig in unserer Branche, weil Bau noch immer sehr, sehr männerdominiert ist. Ich gebe Ihnen aber absolut recht, und das haben wir die letzten Jahre schon gesehen, die Frauenquote zu erhöhen, ist die Chance für uns, erstens einmal qualifizierte Fachkräfte zu bekommen und auch in Teams divers dort arbeiten zu können. Also wir haben in der Vergangenheit haben wir ein Programm in meiner alten Organisation gemacht, das hat geheißen Frauen in Führungspositionen, weil nur den Frauenanteil zu erhöhen, und das haben Sie ja angesprochen mit der Managementquote, ist zu wenig. Wir müssen ja schauen, dass wir Frauen auch in Führungspositionen bekommen. Aber das muss natürlich in den Vierer- und Fünfer-Ebenen, also Teamleitung muss und Gruppenleitungen muss das anfangen. Da muss dann eine gewisse Auswahl da sein, um sie dann irgendwann auch ins Management befördern zu können. Also wir werden nicht in den ersten Ebenen, in der Vorstandsebene oder erste Management-Ebene anfangen können, sondern es muss sich einfach von unten aufbauen. Da haben wir viele Programme, um das zu verbessern. Und gerade im letzten Jahr haben wir das erste Mal unsere Vorgabe, diese +6% Frauenanteil, haben wir letztes Jahr erstmalig geschafft. Da sind wir stolz drauf und natürlich ist noch viel Luft nach oben, da haben Sie recht, aber wir arbeiten dran.
Sie haben angesprochen, dass besondere Qualitäten, Qualifikationen mitgebracht werden, wenn Sie Frauen und den Frauenanteil erhöhen. Was haben Sie da genau im Kopf?
Wenn man sich ein Meeting anschaut, ist es wichtig, und es ist nicht nur Frauen und Männer dort zu beachten, es ist auch wichtig, dass man verschiedene Altersgruppen drinnen hat, es ist wichtig, dass man da Leute drinnen hat, die vielleicht noch nicht so lange im Unternehmen sind, welche die lange im Unternehmen sind, um dieses Projektteam möglichst divers zu gestalten, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Und das sieht man ganz klar. Wir sehen, die Unternehmen mit einer höheren Frauenquote sind erfolgreicher, sind effizient. Wir wissen das, wir haben uns diese Studien alle angeschaut und darum arbeiten wir auch daran.
Sie betonen, dass ein inklusives und diverses Arbeitsumfeld ganz wesentlich ist für den Erfolg Ihres Unternehmens. Von den US ausgehend gibt es nun einen Backlash, was Programme angeht, die sich für Equality und für Inclusion und für Diversität eben einsetzen. Können Sie sich vorstellen, dass das auch Auswirkungen auf die Strabag haben wird?
Nein, das wird es nicht haben. Das ist das Schöne bei uns. Wir leben nicht nach Legislaturperioden, sondern wir haben einen langfristigen Plan. Und da ist unsere EDI-Strategie eine ganz wesentliche und an der werden wir es ganz sicher festhalten.
Zur Dekarbonisierung und Klimaschutz im engeren Sinn. Mich interessiert insbesondere, Sie sind Maschinenbauer und haben die Baumaschinentöchter der Strabag sozusagen auch geführt. Baumaschinen gelten so als einer der größten Hebel überhaupt für die Dekarbonisierung der Bauindustrie. Jedes Kind kennt Baumaschinen schon als Spielzeug. Das ist ein sehr fantasieanregender Bereich. Woran muss ich denken, wenn ich an Baumaschinen als wichtigster Hebel zur Dekarbonisierung denke? Das heißt, wo sind da die Ansatzpunkte? Ist es mehr der Energieträger, der eingesetzt wird? Sind es die Gewichte? Sind es neue Materialien? Sie kennen das besser als alle anderen und das wird unser Publikum ganz sicher interessieren, wo man mit Baumaschinen auch klimafreundlicher werden kann.
Also grundsätzlich haben wir drei große Hebel identifiziert, um quasi unsere CO2-Ziele zu erreichen. Und das sind unter anderem die Baumaschinen, die Asphaltmischanlagen und unser Fuhrpark. Wenn Sie jetzt konkret auf die Baumaschinen eingehen wollen, es ist so, dass natürlich hier vor allem die kleinen Maschinen gibt es elektrifiziert bereits. Also alles, was kleine Verdichtung ist, das sind Stampfer, kleine Walzen, Verdichtungsplatten. Und die verwenden wir schon im großen Maße. Bei Großmaschinen ist es so, dass sie elektrisch schlecht funktionieren. Also alles über 10 Tonnen funktioniert schlecht. Wir haben Tests mit allem, was es am Markt gibt bei dem Thema. Das heißt, wir haben im letzten Jahr die Entscheidung getroffen, dass wir eine Wasserstofftankstelle in Gradkorn investieren werden und haben dort auch den ersten Wasserstoffradlader, den wir dort testen. Also das ist ein Medium, das getestet wird. Auf der anderen Seite testen wir natürlich das HVO, also Hydrogen Vegetable Oil, was quasi einen besseren CO2-Fußabdruck hat. Hier ist es halt auch wichtig, dass wir das gute HVO verwenden. Da gibt es verschiedene Qualitäten. Das ist eine, was wirklich aus Alt Speisefett, Altöl entsteht. Es wird aber auch mittlerweile aus Soja ein erstelltes, das CO2-Äquivalent fast das gleiche wie von Diesel. Das macht dann am Ende des Tages keinen großen Sinn. Also das ist aber sicher auch in unserer Strategie, wird das eine Rolle spielen, weil natürlich die Lebenszeiten von den Maschinen lang sind und wir hier auf das zurückgreifen müssen, um auch kurzfristig unseren CO2-Fußabdruck reduzieren zu können. Alles, was Sie gesagt haben, ist im Endeffekt richtig. Leichtere Maschinen würden natürlich weniger Verbrauch bringen. Aber zum Beispiel ein ganz wesentlicher Faktor ist auch der Mensch. Also wir haben in allen unseren Maschinenschulungen das Kraftstoff arme Fahren als Tagespunkt mit dabei. Den Begriff Grobmotoriker, wer halt da aufs Gas steigt und es raucht raus hinten, das ist ein Riesenunterschied im Vergleich, wenn ich da mit Gefühl fahre und so deutlich weniger Kraftstoff verwende.
Und bei den schon erwähnten Asphaltmischanlagen, wo sind da die Ansatzpunkte?
Das ist sehr schwierig. Also das eine wäre natürlich die Elektrifizierung. Ähnlich wie in der Glasindustrie, dort werden ähnliche Energiedichten erzielt. Also das ist sicher eine Möglichkeit. Wir gehen davon aus, dass es keine eine Lösung für alles geben wird, sondern es wird vor allem auch von der Verfügbarkeit der Medien abhängen. Also Wasserstoff ist eine Lösung. Es sind aber auch andere Stoffe wie Stroh, wie ich glaube sogar Fischöl ist mit dabei, mit dem die Asphaltmischanlagen betrieben werden können. Also wir haben im letzten Jahr da eine Riesenliste erstellt, quasi von jedem Standort, mit welchen Medien kann diese Asphaltmischanlage betrieben werden. Und unsere Nachhaltigkeitsverantwortlichen sind jetzt gerade auf der Suche, was in der Gegend verfügbar ist, um quasi hier Schritt für Schritt die Asphaltmischanlagen auch auf erneuerbare Energieträger oder auf einen geringeren CO2-Fußabdruck zu bringen.
Klimaschutz galt ab 2019, insbesondere als der Green Deal in der EU kam, geradezu als sexy. Da gab es richtige Aufbruchstimmung. Viele Unternehmen sind auf diesen Zug auch aufgesprungen, beziehungsweise haben ihre Strategien reformuliert. Auch da gibt es einen Backlash in der öffentlichen Meinung, in den politischen Kräften, die Anti-Klimaschutz sind und die sozusagen auch hier etwas polemisieren. Merken Sie das auch bei Ihren Mitarbeitern und deren Bedürfnis, dass man grün ist, muss man sozusagen?
Also grundsätzlich ist es so, dass jede Veränderung für die Menschen natürlich in irgendeiner Form was mitbringt, dass es nicht gleich weiterläuft, wie es jetzt ist. Also nehmen Sie zum Beispiel die elektrischen Kleingeräte, die wir überall jetzt schon nutzen. Man muss sich um die Ladeinfrastruktur kümmern. Man muss schauen, dass das Gerät über Nacht oder der Akku über Nacht geladen wird. Wenn ich das vergesse, dann ist das in der Früh wirklich, wirklich, wirklich blöd. Das heißt, man muss sich ein bisschen umstellen und da ist viel Überzeugungsarbeit notwendig. Und da ist unser Management einfach gefordert, zu erklären, warum wir das machen. Wir haben uns bei Work on Progress gemeinsam ein Ziel gesetzt. Das ist sehr ambitioniert, 2040 Klimaneutralität. Aber in diese Richtung wollen wir gemeinsam gehen. Und wie ich vorher schon gesagt habe, es war kein kurzes Strohfeuer. Wir arbeiten strukturiert dorthin, versuchen das sehr transparent zu machen. Und natürlich haben wir in der Organisation auch Menschen, die das nicht so cool finden. Aber da liegt es an uns, sie zu überzeugen und ihnen auch die Vorteile dieser neuen Technologien zu erklären.
Damit eben jene Personen überzeugt werden können, ist natürlich eine Möglichkeit, einen Generationsaustausch zu fördern. Die junge Generation bringt das Anliegen mit, dass mehr auf Nachhaltigkeit geachtet wird und kann hier möglicherweise auch ältere Generationen an der Hand nehmen, wenn man so will. Sie haben schon angesprochen, es gibt diverse Programme, um eben zum Beispiel zwischen Personen unterschiedlichen Alters oder unterschiedlicher Ethnizität den Austausch zu fördern, das Unternehmen divers und inklusiv zu gestalten. Sie selbst haben als Trainee begonnen, vor über 20 Jahren, und das Programm gibt es auch weiterhin. Wo sehen Sie denn in der Branche ungenutztes Potenzial, dieses junge Talent zu fördern? Und wie können Sie dem entgegenwirken?
Also grundsätzlich ist es so, dass diese Next-Gen-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich andere Vorstellungen haben, als wir das vor 20 Jahren gehabt haben. Das Wichtige beim Management wird sein, dass man ihnen zuhört und das versteht, was sie haben wollen. Und das ist auch ganz wesentlich, doch das sind wir die letzten Jahre immer wieder draufgekommen. Das bringt nichts, wenn sich da die ersten Management-Ebenen damit beschäftigen, weil diese Next-Gen-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden ja von Teamleitern meistens geführt oder auf der Baustelle von Polieren und Bauleitern. Also, dass wir auch die Schulen ihnen erklären, dass das unser wichtigstes Gut ist, diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Zukunft, und wir sie brauchen einfach, um weiter unsere Projekte abwickeln zu können. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, auch die jungen Leute müssen halt den Älteren zuhören und gemeinsam in Diskurs gehen, um da beste Lösungen erzielen zu können. Und auch das ist ein Anliegen von uns, auch denen das zu erklären. Aber es ist auch wieder das Management gefordert, ihnen das zu erklären und möglichst viel mit ihnen darüber zu sprechen.
Wie lässt sich denn so ein Austausch in der Praxis fördern?
Also wir haben zum Beispiel letztes Jahr haben wir Interviews geführt. Also wir haben alle unsere Führungskräfte verpflichtet, mindestens 5 Interviews mit Next-Gen-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu führen. Also ich habe das natürlich auch gemacht. Und das ist wirklich erfrischend, was man dann hört. Wir haben aus diesen Interviews, und dann haben wir noch 3 Workshops gemacht, um dann noch mehr Meinungen zusammen zu bekommen. Und aus dem haben wir dann einfach Schwerpunkte gemeinsam identifiziert. Und dann haben wir ein neues Schulungsprogramm entwickelt, das genau auf diese Schwerpunkte eingeht.
Was ist Ihnen denn persönlich noch in Erinnerung geblieben aus diesen Interviews, die Sie geführt haben?
Also ein Begriff, den ich sehr cool gefunden habe, ich habe früher das immer mit Vorbild geben oder mit diesem Begriff genannt, ist Walk the Talk. Also von diesen 5 Interviews haben 4 junge Menschen haben diesen Begriff zu mir gesagt. Den haben wir dann auch gleich eingebaut in das Programm. Was das Wichtigste war und was alle 5 gesagt haben, was den jungen Menschen halt extrem wichtig ist, ist dieses Feedback bekommen. Feedback brauchen die fast jeden Tag quasi für ihre Leistungen. Und auch, sei es jetzt positiv oder negativ, aber sie wollen einfach was hören. Und das ist halt in der älteren Generation nicht ganz so verbreitet, und es ist sehr, sehr wichtig, dass genau dieses Feedback geben und nehmen, das war der erste Punkt unseres Schulungsprogramms, dass das eben in den Vordergrund gerückt wird.
Braucht diese Next Generation überhaupt einen neuen Führungsstil? Also wollen die anders geführt werden? Sie haben jetzt Feedback genannt, das ist ein sehr spannender Punkt. Ich höre manchmal, dass das Thema Hierarchien, das zwischenzeitlich mal fast als etwas Feindliches galt, inzwischen wieder eher ein akzeptierteres ist, solange es klar erklärt wird. Welche Erfahrungen haben Sie bisher, was Führen dieser nächsten Generationen im Unternehmen betrifft?
Also grundsätzlich, ich denke, Hierarchien sind schädlich, sondern sind notwendig. Also die werden wir in irgendeiner Form immer brauchen. Was eben nicht passieren darf, dass kein Dialog entsteht, sondern also quasi patriarchalisches Führen, dass quasi eine Anordnung kommt und dann kein Widerspruch geduldet wird. Das gilt es aufzubrechen, das gilt es zu verändern, und das muss sich auch verändern, weil sonst werden diese jungen Menschen nicht bei uns bleiben, sondern werden sich relativ schnell einen anderen Arbeitsplatz suchen.
Wie würden Sie sich selbst als Chef beschreiben, im Fremdbild sozusagen, was Ihnen zurückgespiegelt wird? Sind Sie jemand, der am Abend auch mal eine Runde spontan in sein Büro einberufen sagt, so, jetzt machen wir unsere Flaschen auf? Oder sind Sie ein Anhänger von besonders vielen sozialen Aktivitäten außerhalb des Hauses, um die Teams zusammenzuschweißen? Sind Sie auf große Autonomie bedacht Ihrer Mitarbeiter, die möglichst eigenständig entscheiden können? Was sind Ihre Favorites im Führen?
Also grundsätzlich ist es so, dass ich immer versuche, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf Augenhöhe entgegenzukommen und wirklich konstruktiv gemeinsam an der Sache zu arbeiten. Und Vorbild sein, Vorbild geben, mit diesem neuen Begriff auch Walk the Talk, ist sicher auch etwas, was mir wichtig ist. Auch
erklären Sie vielleicht für unser Publikum Walk the Talk in Beispielen auch, nur damit man das auch noch versteht.
Naja, ich habe 3 Söhne privat. Wenn ich selbst keinen Helm aufsetze beim Radfahren, dann wird es ganz, ganz schwierig, meine 3 Söhne davon zu überzeugen, dass sie einen aufsetzen müssen. Ich denke, das kennt jeder, der Kinder hat. Und das ist in der Firma ganz gleich. Wenn ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sage, sie sollen bitte auf Elektroautos umsteigen, und ich selbst fahr das größte Dieselfahrzeug, das es am Markt gibt, dann ist es sehr, sehr schwierig, sie zu überzeugen, quasi da in die Richtung zu gehen, in die wir eigentlich gesprochen haben. Und das versuche ich schon vorzuleben, und denke ich, ist auch absolut notwendig, weil alles andere wäre nicht authentisch und das wäre sehr schwierig.
Unser Podcast heißt im Subtitel ja Gespräche über Gott und die Welt und das Geld. Keine Angst, ich frage Sie nicht nach Ihrem Glaubensbekenntnis jetzt, aber was verleiht Ihrem Leben Sinn über jetzt die Alltagsrationalität hinaus, muss man sozusagen. Ist es Theater, ist es das Radfahren mit Ihren Söhnen, das Sie gerade genannt haben, sind es andere Themen, würde mich schlicht interessieren.
Also grundsätzlich, man braucht in dem Job, in dem ich dabei bin, braucht man einfach einen Ausgleich. Und den habe ich mit meinen 3 Söhnen, mit meiner Familie. Ich versuche natürlich mit den 3 und mit meiner Frau möglichst viel Zeit in der Freizeit zu verbringen. Meine Söhne sind sehr sportlich, das heißt, wir gehen eben Trails fahren, wir gehen Skifahren, wir gehen Tennis spielen oder ich bin Handballfan meiner Söhne und bin in irgendeiner Halle und schaue ihnen halt einfach zu. Das gibt mir Kraft, die brauche ich auch und die waren jetzt auch die letzten Monate extrem wichtig für mich.
Gibt es etwas, das Ihnen Angst macht?
Also wenn man sich weltpolitisch im Augenblick umschaut, das macht einem natürlich, also da kann man nicht sagen, dass einem das keine Angst macht. Aber ich versuche das dann immer aufs Wesentliche zu konzentrieren, mich auf meinen Einfluss zu konzentrieren und den möglichst geltend zu machen, um in die richtige Richtung zu gehen und in die richtige Richtung Sachen zu lenken.
Und damit man das Geld auch noch unterbringen, das im Subtitel ist, bedeutet Ihnen Geld an sich viel oder Mittel zum Zweck oder eher überschätzt?
Also ich denke, es ist wichtig, dass man genug Geld hat, um in Ruhe leben zu können. Aber das hätte ich auch in meinem vorigen Job gehabt. Also damit würde ich sagen, das ist nicht das Antriebsmittel, was ich jetzt habe und was ich brauche.
Was treibt Sie an?
Grundsätzlich bin ich an vielen Sachen interessiert. Das heißt, ich bin an unserem Konzern interessiert, um hier die Prozesse und das große Ganze zu sehen. Und das ist natürlich auch in dieser Rolle, die ich jetzt habe, ist das natürlich in einer neuen Dimension möglich zu denken. Also den ganzen Prozess als Ganzes zu sehen. Und ich denke, das interessiert mich wirklich. Ich denke, dass man dann viel machen kann. Man kann immer irgendwo was verbessern. Und das treibt mich auch an, auch dass wir Technologieführerschaft, ein Thema, das ich die letzten Jahre sehr, sehr getrieben habe. Ich war Leiter von unserer Robotik- und Automatisierungsgruppe. Auch das ist ein absolutes Anliegen von mir. Und auch da habe ich natürlich jetzt die Möglichkeiten, dass man sich damit noch intensiver beschäftigen kann.
Herr Kratochwil, wir wünschen Ihnen, dass Sie sich auch weiter angetrieben fühlen. Und wir bedanken uns, dass Sie heute hier vorbeigekommen sind und uns vielseitige, teils sehr persönliche Einblicke gegeben haben.
Sehr gerne.
Das war die heutige Ausgabe des Trend CEO Podcasts. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wenn Sie Feedback für uns haben, bitte an redaktion@trend.at. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Kommen.
Sehr gerne. Wiedersehen.
Das war der Trend CEO Podcast.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.